mit Gregor über das Thema Wachstum trotz Krise, wie geht das? Und wir hatten wirklich spannende Themen darüber, wie findet und priorisiert man die richtigen Umsatzpotenziale, was läuft in der Vertriebssteuerung falsch, wie kriegt man wirklich so sein Ruderboot vor dem Wettbewerb ins Ziel gesteuert, was sind da die größten Hebel. Wir haben diskutiert über virtuell versus persönlich und auch natürlich das Thema KPI und KI kam nicht zu kurz. Also es hat wirklich viel Spaß gemacht. Es waren viele, viele Inhalte dort drin. Also hört einfach mal rein. Ja, herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von Control & Roll. Heute freue ich mich, dass ich Gregor Buchwald von Roll und Passtuch zu Gast habe. Gregor, ihr seid eine Beratungsgesellschaft, die spezialisiert ist auf Sales Excellence und Pricing. Und ich würde sagen, bevor wir einsteigen, du bist ja Inhaber und Geschäftsführer, stell dich doch einfach nochmal selbst vor, weil ich weiß auch, du machst auch eine Menge spannender Reisen. Sag doch einfach mal zwei Sätze zu dir.
Ja, gerne. Also erstmal vielen Dank, Ute, dass ich heute hier sein darf. Das freut mich wirklich sehr. Genau, Gregor Buchwald mein Name. Ich bin in München, in unserem Münchner Büro, verheiratet, drei Kinder. Und was wir machen als Roll und Passtuch ist das Thema Topline, das heißt Umsatz mal Menge. Also das ganze Thema Vertriebsmanagement, Preismanagement. Und da sind wir sehr umtriebig im Bereich B2B als auch im Bereich B2C. Und ja, richtig, ich reise unheimlich gerne, auch viel mit der Familie. Und ja, freue mich, dass ich heute da sein darf.
Ja, insofern, ich habe dich immer als sehr kreativ und open-minded auch kennengelernt. Und im Moment haben ja viele Firmen das Thema, dass sie mit Krisen kämpfen, mit der politischen Lage kämpfen, mit gestiegenen Rohstoffpreisen. Und wir haben so als Titel gewählt, Wachstum trotz Krise, wie geht das? Vielleicht kannst du einfach damit einsteigen, einmal zu sagen, was macht denn erfolgreiche Unternehmen eigentlich anders?
Ja, das Thema Wachstum trotz Krise ist natürlich erstmal ein sehr hohes Ziel. Aber was wir wirklich bemerken können bei Unternehmen, bei erfolgreichen Unternehmen, ist das Thema Differenzierung. Also, dass viele Unternehmen schon früh verstanden haben, eben sich breit aufzustellen. Das heißt, wenn es im Bereich Automotive nicht funktioniert, dann gibt es eben auch andere Felder. Und auch im Bereich des deutschen Mittelstandes muss man auf die Unternehmen schauen, glaube ich, die sehr international unterwegs sind, die schon sehr früh auch auf, sag ich mal, breiten Beinen gestanden sind und insofern auch unterschiedliche lokale Krisen abfangen können. Also ich glaube, die Kunst liegt in der Differenzierung auf der einen Seite und dann natürlich auch in der strategischen Ausrichtung. Das heißt, wirklich genau zu verstehen, wie möchte ich meinen Vertrieb heute steuern? Wo sind Anwendungen, sage ich mal, wo mein Produkt gut passt? Wo sind interessante Branchen, interessante Industrien, die ich letztendlich eben noch erobern kann? Klingt jetzt vielleicht ein bisschen trivial, aber wenn man wirklich drauf guckt und sieht, wie der Vertrieb ausgesteuert ist, wie das organisatorisch dann auch, sage ich mal, hinterlegt ist in einem Unternehmen, dann macht das schon einen großen Unterschied.
Das sind natürlich so strategische Werkzeuge. Jetzt haben viele ja auch schon das Problem, dass sie langsam in Liquiditätsengpässe laufen. Was wären denn so deines Erachtens, bevor man auch die strategischen Hebel natürlich auf jeden Fall mit beachtet, was wären denn auch so kurzfristige Hebel, um Ergebnisse zu erzielen und auch um den Vertrieb entsprechend mitzunehmen und zu aktivieren?
Ja. Also grundsätzlich möchte ich, glaube ich, das ein bisschen zeitlich differenzieren, ja, weil ich denke, es ist wichtig, sich anzuschauen, was kann ich jetzt wirklich in dem Moment tun, also wirklich sehr, sehr kurzfristig, was kann ich mittelfristig und langfristig tun. Und ich fange jetzt erstmal so ein bisschen bei dem Thema Langfristigkeit an, wo ich nicht sofort einen Hebel habe, aber was sehr oft von dem Management überschätzt wird. Also wir sind sehr viel in Unternehmen, wo wir dann auch strategisch tätig sind, Märkte analysieren und da muss man immer wieder so ein bisschen das Management darauf hinweisen, dass eben der erste Euro aus neuen Anwendungen, jeder redet von Defense, jeder redet von MedTech, aber was es wirklich bedeutet, in diese Märkte wirklich vorzudringen, das würde ich jetzt mal so sagen, haben noch nicht wirklich alle umrissen. Ne? Das Thema Defense, großes Thema, aber dass das teilweise dann auch damit zu tun hat, dass man ein neues ERP-System braucht, dass man abgeschirmt arbeiten muss, dass die Handys abgegeben werden müssen, neue Laptop, neue Hardware. Also das sind Anforderungen, die man wirklich nicht so auf der Agenda hat. Insofern wird dieser langfristige Hebel oder dieses Thema Strategie oftmals sehr überschätzt. Das bringt vielleicht was in den nächsten 2-3 Jahren, das sollte man auch tun, aber es bringt eben in der Krise nichts. Mhm. Ein Punkt, den wir sehr häufig machen, auch in unseren Projekten, wir haben sogar dafür ein eigenes Programm aufgelegt, das heißt Sales Up, ist wirklich mit dem zu arbeiten, was da ist. Also wirklich mit dem Vertrieb zu arbeiten, mit den Systemen zu arbeiten, mit den Kunden zu arbeiten und mit der Pipeline zu arbeiten. Und wichtig ist es jetzt hier, eine gewisse Effizienz reinzubekommen. Also nicht irgendwie mehr bringt mehr, sondern wirklich hart zu priorisieren. Welche sind die relevanten Kunden? Ja, wo verdiene ich Geld? Wie ist der Share of Wallet? Wo kann ich auch direkt wirklich einen Auftrag platzieren bei bestehenden Kunden, indem ich mir mal seinen Bedarf genau anschaue und mir auch mal genau anschaue, was kauft er heute von mir, was kauft er nicht und wie kann ich sozusagen ein Cross- und Upselling machen? Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Ein anderer Punkt, der da auch wirklich mit reinspielt, den wir uns auch sofort immer anschauen, ist die Pipeline. Also das heißt, welche Leads liegen vor, welche Angebote liegen vor, um sich dann auch wirklich auf die relevanten Angebote zu konzentrieren und da auch wirklich alle Ressourcen reinzusetzen. Also wenn du mich fragst, was ich machen kann, dann ist es die Effizienz nach oben zu bekommen und das bekomme ich eben auch nur hin, wenn ich radikal priorisiere.
Mhm. Unterstützt da KI nicht auch gerade bei diesem Prozess? Also wir haben gerade jetzt im Moment mit den mittelständischen Unternehmen viel die Diskussion, wie kriege ich KI ins Unternehmen, und ich finde gerade der Vertriebsprozess, ne, sei es eine automatische Mail oder dass ich mehr Cluster, A-Kunden mehr persönlich betreuen, C-Kunden vielleicht eher, ne, via Mail oder Chatbot. Wie unterstützt ihr da? Wie passt das so ins Gefüge?
Ja, also das Thema KI ist, würde ich sagen, für eine Beratung Fluch und Segen so ein bisschen. Ich glaube, für uns ist es wirklich eher ein Segen, weil wir viele dieser Lösungen in der Vergangenheit auch schon selber programmiert haben. Also wir sind sehr datenlastig, wir arbeiten sehr viel mit Datenmodellen etc. Und wir können jetzt wirklich sehr tolle Werkzeuge für unsere Kunden bauen, mit denen man den Vertrieb auch wirklich unterstützen kann. Also ist es eine Kundenpriorisierung beispielsweise? Ist es das Thema Marktpotenzialausschöpfung? Vielleicht mal um ein Beispiel zu geben, wir haben ein Projekt gemacht für einen Fahrradhersteller, da ging es wirklich darum, genau zu verstehen, wo sind andere Fahrradhändler, wie hoch ist die Dichte, wie sieht das sozialdemokratisch aus, Bevölkerungsdichte in Kombination mit Wettbewerbsumfeld, und da kann man natürlich ganz schnell Potenziale herleiten, Konditionen neu ausspielen etc. Also insofern kann ich sehr raten, sich mit diesen Themen zu beschäftigen. Das muss jetzt nicht unbedingt immer so hochstrategisch sein, wie gerade eben beschrieben, sondern vielleicht auch in dem Bereich, was du gerade gesagt hast. Wie schaffe ich es zum Beispiel, über KI einen Angebotskonfigurator aufzusetzen, was wir auch gerade machen für ein Unternehmen. Das heißt, der Vertrieb kann sich jetzt mehr oder weniger durchklicken und bekommt ein fertiges Angebot basierend auf den Angeboten, die es in den letzten 5 Jahren gab. Ne, was du auch gesagt hast, mit E-Mails, Automatisierung, all das sind ja so kleine Helferlein, die ich entlang des Sales Funnels letztendlich einsetzen kann, bis hin zu einer Priorisierung der Kunden, bis hin zur Automatisierung der einzelnen Leads zu den einzelnen Vertriebsmitarbeitern, bis hin zu einer, sage ich mal, ja, fast KI-gestützten Routenplanung, um den Vertriebler eben zu den richtigen Kunden zu schicken.
Ja. Ja, wenn wir das jetzt so angucken, diese ganze Vertriebskette, du hast gerade viel von Vertriebssteuerung gesprochen und dass man richtig priorisieren muss. Was läuft denn deines Erachtens nach am meisten falsch im Mittelstand?
Ich möchte ein Beispiel nennen, was mich wirklich sehr geärgert hat, und ich habe das auch in so einem Artikel geschrieben, als Einleitung. Wir sind zu einem wirklich tollen mittelständischen Unternehmen gekommen, ungefähr 300 bis 400 Millionen Euro Umsatz. Tolle Räumlichkeiten, also wirklich sehr viel Wertschätzung gegenüber den Mitarbeitern. Man hat das in der Kantine gemerkt, in der Auswahl der unterschiedlichen, sag ich mal, Gerichte. Also wirklich alles ganz, ganz toll. Und dann kommen sie rein, oder dann kommen wir rein in das Vertriebsmeeting, und man hat da irgendwie, merkt da schon so eine gewisse Ablehnung, und dass die Leute einfach den Knall noch nicht gehört haben. Ja, dass sie wirklich einen anschauen und keiner will sich so wirklich bewegen. Also das verstehe ich nicht. Also dass man nicht wirklich jetzt wirklich Gas gibt und sagt, okay, wir sind in einer Krise, ja, wir müssen alle ein bisschen mehr machen, wir müssen besser priorisieren, sondern eher so ein bisschen naja, das haben wir noch nie so gemacht und wirklich rausfahren und zum Kunden und soll ich wirklich dahin gehen, wo es weh tut, nämlich zum Wettbewerb. Das sind alles so gewisse, sag ich mal, Eigenschaften, wo ich sage, das ist jetzt nicht nur anekdotisch, sondern das sehen wir relativ häufig. Und aus meiner Erfahrung war das vor Covid noch ein bisschen anders. Also man hat sich so ein bisschen, ich sage jetzt mal, eingeigelt, vielleicht in dem Homeoffice, hat, als es noch wirklich rund gelaufen ist, eher verteilt als wirklich verkauft. Und das ist jetzt natürlich nicht mehr möglich. Also insofern, glaube ich, braucht man hier sehr viel Führung und manchmal auch die Brechstange, um diese alten Muster wirklich aufzubrechen und die Leute wieder zu motivieren und denen natürlich, wie du gesagt hast, die digitalen Tools und Unterstützung mit an die Hand zu geben. Also nicht nur fordern, sondern auch fördern. Aber in vielen Fällen ist es wirklich auch so eine mentale Geschichte, so eine Einstellungsgeschichte.
Okay. Wie schätzt du das denn ein, so virtueller Kundenkontakt oder persönlicher Kundenkontakt? Was ist da so deine Empfehlung?
Also wenn du mich fragst, ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, Dead of a Salesman, ja, da wird ja der eine Vertriebler irgendwie beschrieben und der ist wirklich sehr, sehr, sag ich mal, beharrlich und wirklich hinter jedem Kunden her. Also ich glaube, diese Eigenschaft dieses typischen Vertrieblers, so wie man aus dem Bilderbuch kennt, ja, wird immer wichtiger, dieser persönliche Kontakt. Entscheidend ist nur, dass man bei den richtigen Leuten jetzt ist. Also ich glaube nicht, dass ein Teams-Call einen guten Kundenkontakt ersetzen kann und sollte. Also wenn es um die richtigen Kunden geht. Das persönliche Engagement und diese persönliche Beziehung ist, glaube ich, wichtiger denn je. Aber nicht dahin zu fahren, wo der Kaffee am besten ist, sondern wirklich bei den Kunden präsent sein, wo ich weiß, das ist wirklich ein Potenzialkunde. Und jeder, der, sag ich mal, selber im Vertrieb auch mal gearbeitet hat, der weiß es auch wertzuschätzen. Also es geht wirklich darum, glaube ich, wirklich dieses Persönliche zu kombinieren mit neuen Werkzeugen, mit neuen KPIs und auch mit einem anderen Führungsstil. Und dieses Virtuelle, denke ich, kann einen sehr guten Kundenkontakt bei einem wirklichen Top-Kunden nicht ersetzen. Vielleicht dann im Follow-up, aber nicht im Sinne eines sehr gut vorbereiteten Erstkontakts.
Okay. Ja, wenn wir jetzt nochmal weiter gucken, wie finde und priorisiere ich denn diese Umsatzpotenziale? Du hattest ja schon so ein bisschen was gesagt, man guckt Märkte an, du hattest auch dieses Beispiel von dem Fahrradhersteller, das fand ich sehr schön. Hast du da noch so ein, zwei mehr Beispiele, weil es ist ja gar nicht so einfach, ne? Wirklich neue Umsatzpotenziale zu generieren. Gehe ich wirklich in neue Märkte rein, nutze ich das, was ich habe, hattest du gesagt, oder denke ich wirklich mal quer? Das ist ja auch so ein bisschen wieder eine strategische Fragestellung, ne?
Ja, also ich würde dann nochmal in meinem Phasenschema bleiben, also erstmal wirklich an den Kunden zu arbeiten, wenn es wirklich jetzt darum geht, Gas zu geben, wirklich bei den Kunden zu arbeiten, die ich habe, an den Angeboten und das wirklich sehr hart priorisiert und KPI gesteuert. So, damit habe ich an den Prozessen, an der Struktur noch nichts geändert. Der zweite Schritt mittelfristiger Art ist eher zu schauen, wie kriege ich noch mehr Effizienz wirklich rein, wie muss ich die Prozesse anpassen, damit ich, was ich habe, effizienter nutzen kann, also wirklich mehr PS auf die Straße zu bekommen, mit einer Reorganisation, mit einer Veränderung von Rollen und Verantwortlichkeiten etc. Und der dritte Schritt ist letztendlich zu sagen, wie sichere ich langfristig mein Marktwachstum oder mein Wachstum ab im Sinne von neuen Anwendungen, neue Applikationen etc. Aber das ist etwas, da muss man sich auch wirklich ehrlich machen und das muss man auch dem Management sagen, das ist etwas, was vielleicht in 2-3 Jahren passieren wird, ja, wo ich dann meine erste Ernte mal einfahren kann, wenn ich wirklich in komplett neue Anwendungen reingehe. Wie mache ich das? Einmal kann ich das natürlich in der ersten Analyse, das machen wir auch, wir machen da keinen großen Hehl draus, dass wir KI verwenden für Potenzialberechnung. Das ist der erste Schritt und dann wird es natürlich sehr haarig, weil dann haben sie auch nicht mehr die Informationen, die ich wirklich brauche. Also wenn ich eine Komponente verkaufe und ich will genau wissen, wo die eingebaut wird, dann wird mir das keine KI sagen und mir die Unternehmen da rauswerfen, sondern muss ich wirklich in die Detailanalyse gehen, muss mit Experten sprechen, muss auf Messen gehen etc. pp. KI für den ersten Wurf, für grob, ich sag mal für das Brotmesser, sehr, sehr gut. Wenn ich das Schweizer Taschenmesser brauche, dann funktioniert es eben nicht mehr. Aber ich kann halt eben genau in diesem ersten Schritt sehr viel Effizienz sparen. Ich komme relativ schnell und auch weit, aber dann muss ich eben doch mir die Märkte sehr, sehr genau angucken, muss sagen, wo genau geht eigentlich mein Produkt hin, welches Unternehmen verbaut das und wer sind die entsprechenden Ansprechpartner, mit denen ich reden muss. Es ist ja nicht allein damit getan, einen schönen Bubble zu haben, ja, der sehr groß ist, also im Sinne des Marktes und dann zu sagen, ah ja, schau mal, hohe Marktattraktivität wächst auch noch ganz toll, sondern wirklich zu schauen, welche Unternehmen sind dahinter, passen die Unternehmen zu mir Und was viel schwieriger ist, dann die richtigen Ansprechpartner zu identifizieren und die dann natürlich zu kontaktieren, das ist ein langer Weg. Und oftmals wird einfach nur in diesen typischen Bubbles gedacht, zu sagen, ja, interessant, aber den Weg, den ich dann wirklich gehen muss und wo die Arbeit wirklich anfängt für den Vertriebler, ist ja wirklich dann auch im Bereich der Ansprache und eben bei den relevanten Touchpoints präsent zu sein, also physisch, über Marketing etc.
Okay, also sprich der Vertrieb, ne, wenn man sagt, wo wird die meiste Energie wirklich auch verloren im Vertrieb, dann sind es einfach die falschen Touchpoints, die man anspricht, dass man nicht genug priorisiert hat. Oder wie würdest du das einschätzen?
Also ich glaube, das ist immer so ein bisschen mehr von dem Gleichen bringt auch mehr. Und das glaube ich eben nicht. Also ich glaube, man muss erstmal mit dem arbeiten, was man hat und reinen Tisch machen und dann wirklich effizient unterwegs sein. Und dann sich überlegen, brauchen wir noch Ressourcen? Muss der Innendienst besser mit dem Außendienst zusammenarbeiten? Wir hatten jetzt gerade ein tolles Projekt für einen Kompressorhersteller und da haben wir uns ganz genau angeschaut, wie ist eigentlich die Arbeitszeitverteilung eines Vertrieblers? Also das heißt, wie viel von seiner Zeit nutzt er für die Kernaktivität der Kundenbearbeitung? Und da war ungefähr so die, was wir herausgefunden haben, so 50 bis knappe 60%, ja, und das ist natürlich viel zu wenig. Also ich muss halt wirklich schauen, macht er die richtigen Dinge, ja, und die Dinge, die er sonst so macht, kann die nicht jemand anderes machen oder kann ich wieder KI irgendwo einsetzen, um gewisse Dinge effizienter zu machen? Also wie kriege ich den Vertriebler losgelöst von seinen Admin, Bürokratie etc., PPP, CRM, was alles auch wichtig und seine Berechtigung hat, aber wie kann ich das so verteilen und automatisieren, damit am Ende mehr Zeit für den Kunden bleibt? Ja,
also das ist insofern, ja so eine spannende Quote für dich, 80% oder
50%? Nein, 80% glaube ich ist nicht realistisch, aber ich glaube, wenn man an die Ende der 60% irgendwie kratzt und über die 60 drüber springt, glaube ich, kann man sich schon so auf die Schulter klopfen. Und das Interessante ist eigentlich, dass wir das für unseren Kunden gemacht haben, das sind also wirklich über 100 Vertriebler und das war von Vertriebsgebiet zu Vertriebsgebiet auch sehr unterschiedlich. Also die einen waren deutlich mehr bei dem Kunden und die anderen waren deutlich weniger bei dem Kunden. Und es hat sich auch so ein bisschen herausgestellt, dass die, sag ich mal, die deutlich mehr beim Kunden waren, auch andere Prozesse gelebt haben als diesen Standardprozess, der vorgegeben war. Die haben sich wirklich ihre Abkürzungen gesucht, haben mit dem, was sie getan haben, waren deutlich effizienter und haben sich einfach mehr Zeit da rausschneiden können, um dann wirklich bei den Kunden zu sein. Ob das dann immer die richtigen Kunden sind, ist ja nochmal eine andere Frage. Ne? Aber zumindest sozusagen... wie kriege ich das eben hin, damit ich eben diese Kundenkontakte bei den relevanten Kunden optimieren kann?
Ich glaube, das ist aber auch ein spannendes Thema, weil ich habe neulich in einer Firma und da ging es darum, wie geht eine Eingangsrechnung durchs Haus? Gab es, glaube ich, 2000 Wege. Ich vermute mal, so die Kundenansprache und die Prozesse von jedem Vertriebler können auch extrem auseinanderklaffen. Ne? Also das wirklich so ein bisschen zu standardisieren und zu vereinheitlichen, ist sicherlich auch immer wieder eine Aufgabe, oder? Wie würdest du das einschätzen?
Ja, also ich glaube, wir sollten im Unternehmen das gleiche Verständnis haben, was ist ein wichtiger Kunde, was ist ein weniger wichtiger Kunde und wir sollten eben die weniger wichtigen Kunden dann auf einen anderen Vertriebskanal schicken. Ja, also ich muss eben nicht für einen C- oder für einen D-Kunden ein Telefonat führen, wenn ich weiß, ich habe einen guten Online-Shop, ich habe einen guten Online-Vertriebskanal, wo er dann auch automatisiert bestellen kann. Ja, das sind einfach Themen, wo ich mehr Effizienz reinbekomme, indem ich stärker auch digitale Kanäle letztendlich einsetze und ein klares Verständnis habe, eben auch übergreifend über die einzelnen Vertriebsgebiete, was macht einen guten Kunden für mich aus und wie sieht das Besucherkonzept dahinter aus. Ich will es eben nicht dem einzelnen Vertriebler überlassen, wie er oft seine Kunden besucht, sondern ich will schon gewisse Standards setzen und auch ihn danach messen. Da sind wir dann auch gleich beim anderen Punkt, was mit Thema Incentivierung zu tun hat, aber da können wir gerne später auch nochmal drüber sprechen.
Ja, wenn wir nochmal so ein bisschen weiter gucken, also du hast am Anfang mal irgendwie gesagt, dass Vertrieb vor allen Dingen auch so ein Verhaltensthema ist. Vielleicht können wir das einfach nochmal so ein bisschen aufgreifen. Wir waren ja jetzt so ein bisschen bei diesem ganzen Thema Steuerung und Effizienz. Wie spielt da das Verhalten rein? Wie setzt man Incentives richtig? Das ist ja auch immer eine Riesendiskussion, ne? Ja. Koppel ich es am Umsatz, am Deckungsbeitrag, an sonstigen Faktoren? Was ist da so deine Empfehlung?
Also ich hatte ja dieses Beispiel genannt mit dieser Vertriebsmannschaft, wo ich da wirklich echt erstmal den Kopf geschüttelt habe. Und das ist ja natürlich auch eine Frage, wie verstehe ich selber Vertrieb? Was ist mein Anspruch an mir selber? Und wenn das keiner vorleben kann, also und da wirklich ein klares Rollenbild hat, dann ist es natürlich schwer, dass jemand aus rein intrinsischer Motivation dann wirklich dahin fährt, wo es weh tut, wenn das nicht gewürdigt wird oder wenn man ihm das nicht vorlebt. Also insofern ist es eine sehr starke Führungsaufgabe, diesen Mindset irgendwie auch hinzubekommen. Und da muss man auch ganz klar sagen, dass viele, die heute den Vertriebshut aufhaben, vielleicht auch gar nicht aufhaben sollten, die sind vielleicht eher bei dem Thema Key-Accounter besser aufgehoben, also Farmer und Jäger. Also es muss auch die richtige Personality sein und das richtige Mindset. Und das richtige Mindset, das ist eine intrinsische Motivation, das kann man auch niemanden antrainieren, finde ich. Man kann jemanden unterstützen, man kann jemanden motivieren, man kann jemanden finanziell motivieren und man kann ihn auch besser machen, indem man ihn ausbildet, Trainings etc., Feedbackgespräche. Aber ich brauche schon die richtige Mannschaft, um das letztendlich dann auch umsetzen zu können. Also für mich ist es in erster Linie das Thema Führung extrem wichtig. Dann das Thema auch Qualifikation. Habe ich die richtigen Trainings? Haben die digitalen Tools, um effizient arbeiten zu können? Und natürlich ganz wichtig ist das Thema auch Incentivierung. Also das heißt, wie sieht das Vergütungsmodell eines Vertrieblers aus? Ist das nur fix, also mit einem fixen Anteil? Wird die Leistung auch wirklich honoriert? Und damit meine ich auch nicht unbedingt immer monetär honoriert. Ich finde das schon wichtig, aber viel wichtiger finde ich diese Wertschätzung, die man eben bekommt. Und dass man auch ständig wiedergespiegelt bekommt, wo stehe ich eigentlich? Auch in seinem Peer, in seinem Vertriebsgebiet. Und diese KPIs zu haben, die den Vertrieb steuern, das sind nicht viele. Ja, da muss man nicht denken, wow, da habe ich einen riesen Dschungel an KPIs. Das sind einige KPIs, die ich letztendlich eben brauche. Und dann ist es auch erstmal genug. So, und dann kommt für mich dann das Thema Incentivierung. Und wir machen viele in unseren Projekten neue Vergütungsmodelle. Das heißt typischerweise, wir nehmen einen höheren variablen Anteil rein. Wir hängen den nicht nur an den Umsatz, sondern wir gucken auch auf die Preisqualität. Also wie viel Deckungsbeitrag wird erwirtschaftet. Wir haben eine strategische Komponente mit drin. Und viele der Themen, die wir machen in dem Bereich, ist weg von einem reinen Provisionsmodell. Also ich bekomme einen gewissen Prozentsatz von meinem Umsatz zu einem Prämienmodell. Also das heißt, ich habe eben die Möglichkeit, die 100, mein Ziel ganz anders zu verteilen bezüglich des Vertriebsgebietes, des Vertriebsmitarbeiters, der Kundenzusammensetzung und kann dann auch ganz anders die Auszahlungskurven modellieren, sodass eben die letzte Meile, ja, die schwierigste ist, einfach deutlich höher incentiviert wird monetär als, sage ich mal, die erste Meile, die ich gehe. Also insofern ist Incentivierung wichtig. Wie gesagt, Wertschätzung steht für mich erstmal über alles, diese Transparenz auch. Und dann kommt das Thema monetär und monetäre Incentivierung. Muss nicht immer Geld sein.
Ja. Ja, okay, spannend. Ich glaube, da triffst du wirklich einen wunden Punkt auch bei vielen Unternehmen. Ich glaube, gerade jetzt so in Krisenzeiten rutscht dieser letzte Aspekt wirklich manchmal nach hinten. Ja. Und es ist Dampf auf dem Kessel und ich glaube, das ist einfach ein Aspekt, den man auch wirklich berücksichtigen muss und mit betrachten muss. Wir hatten eben noch einen Punkt, da wollten wir gleich nochmal weitersprechen. Weißt du noch, was das war? Da überlege ich gerade.
Weiß nicht, ob
da waren wir so beim Thema Effizienz und Steuerung angelangt.
Ja, vielleicht ist es das Thema KPIs. Könnten wir vielleicht nochmal einsteigen? Das ist ja auch.
Vielleicht können wir da ja nochmal weiter einsteigen, neben dem Verhalten. Ne? Was sind so wirklich KPIs wirklich für erfolgreiche Unternehmen?
Ja, also.
Oder erfolgreiche Vertriebsstrukturen.
Was ich extrem wichtig finde, ist das Thema Forecasting, das Thema Funnel Management. Also, wie sieht mein Sales Funnel aus? Da gucken wir als erstes hin, machen auch Probebohrungen, um letztendlich zu verstehen, ist das, was der Vertriebler eingibt, auch wirklich die Realität, weil mit dem Thema Forecasting hast du eigentlich den einzigen KPI im Vertrieb, der in die Zukunft schaut. Ja, alles andere ist so ein bisschen Rückspiegel. Ja, wie war ich und was habe ich gemacht? Aber das Thema nach vorne schauen, Forecasting, Sales Pipeline, wie konvertiert die Sales Pipeline? Ne? Also bewegt die sich oder ist die relativ starr? Sind da noch irgendwie Leichen irgendwo mit drin? Ja, Angebote, die gar nicht mehr relevant sind. Wie relevant sind die Angebote? Das ist ein extrem wichtiger KPI, dass diese Sales Pipeline wirklich sauber ist, damit ich auch mit der planen kann. Dieses Thema Conversion innerhalb einer Sales Pipeline ist auch wichtig. Wir gucken sehr stark auch nicht nur auf den Umsatz, sondern wir gucken immer sehr stark auch auf den absoluten Deckungsbeitrag. Viele Unternehmen incentivieren sehr stark nach Auftragseingang oder Umsatz und vergessen oftmals dabei, zu welchem Preis der Umsatz eingekauft worden ist. Also wie viel Rabatte habe ich eigentlich gegeben oder Konditionen, um diesen Umsatz zu generieren. Und oftmals wird eben der Vertriebler abgefeiert, der den höchsten Umsatz einfährt, aber nicht der den höchsten Deckungsbeitrag. Also insofern ist diese Margenqualität, Deckungsbeitrag, Umsatz in Kombination mit den nach vorne gerichteten KPIs, Conversion, Pipeline, ein wichtiger Punkt, ja, mit der Abschluss, sag ich mal, Quote am Ende, vielleicht als letzten KPI.
Mhm. Und was sollten Unternehmen denn jetzt sofort ändern, wenn wir jetzt so langsam mal zum Abschluss kommen? Was würdest du sagen, was sind so Themen, wo man sofort jetzt mal rangehen müsste? Was sollte man auf keinen Fall irgendwie vergessen oder versäumen? Was gehört auf jeden Fall auf die To-Do-Liste deines Erachtens?
Also ich hatte es ja so ein bisschen gesagt, das Thema radikale Priorisierung, weil am Ende musst du dir das so vorstellen, oder ich nehme immer ganz gerne das Bild, dass ich mir den Markt vorstelle wie so ein Fluss, auf dem man unterwegs ist. Man hat die Vertriebsmannschaft, das ist dann so ein Achterkanu, die dann irgendwie rudern, und auf einmal wird das Wetter schlechter, ne? Irgendwie alles wird stürmiger, es ist nicht mehr so leicht, und hinten kommt schon der Wettbewerb und will an dir vorbeiziehen. Der Markt schrumpft, ja, ich habe Preisdruck, ich habe Umsatzrückgang oder Marktrückgang, und dann muss ich einfach dafür sorgen, dass mein Achter halt vor dem Achter meines Wettbewerbs beim Kunden ist. Weil wenn er das nicht ist, bekommt der Kunde den Auftrag. So einfach ist das. Und wenn das öfter passiert, verliere ich Marktanteile und irgendwann an Relevanz. Also insofern muss ich meine Mannschaft auf den Prüfstand stellen. Habe ich die richtigen Leute? Habe ich die richtige Führung, den richtigen Takt? Und damit meine ich auch nicht ellenlange Vertriebsmeetings, sondern wirklich sehr hart an Zahlen orientierten Vertriebsmeetings, sehr, sehr kurz gehalten. Ja, ich muss dafür sorgen, dass der Vertriebler selber im Driving Seat ist und selber seine Zahlen präsentiert und ich ihn nicht frage, wie war es denn? Also das ist so ein Shift einfach. Und ich muss halt gucken, wenn ich das Ruder mir anschaue, habe ich da ein effizientes Werkzeug in der Hand oder wie kann ich das Ganze irgendwie effizienter machen? Und ich glaube, dieses Bild, gerade bei schrumpfenden Märkten dann zu bestehen, bedeutet einfach brutal, ich muss halt einfach die Angebote abgreifen und zum Wettbewerb, vor dem Wettbewerb, weil sonst verliere ich an Relevanz und an Marktanteilen. Und das haben einige noch nicht wirklich, wirklich verstanden.
Ja. Ja, schönes Bild mit dem Ruderboot. Das konnte man sich schön bildlich vorstellen.
Das kann man sich gut vorstellen.
Gedanklich auf dem See hier.
Ja.
Ja.
Genau.
Ich glaube, ne, bei mir kommt ja immer zum Abschluss die gute Fee. Und ja, was würdest du dir wünschen für deutsche Unternehmen, wenn du jetzt sagst, ne, volle Fahrt voraus mit dem Ruderboot? Was würdest du dir wünschen von der guten Fee, damit möglichst viele Ruderboote wirklich als erstes an die Spitze kommen?
Also ein Punkt, den ich mir auf jeden Fall fürs Management wünschen würde, ist einfach mutiger zu sein. Einfach Entscheidungen schneller zu treffen. Also wir bekommen das ja auch mit, dass wichtige Entscheidungen einfach, ich weiß nicht, durch wie viele Gremien die gehen, bis dann mal was wirklich entschieden wird. Also einfach mutiger zu sein, schneller zu sein, das ist bestimmt einer der wichtigsten Punkte in diesen wirklich sehr, sehr dynamischen, in diesen dynamischen Zeiten. Also Mut zur Entscheidung, und es muss ja nicht immer perfekt sein. Man kann ja auch loslaufen. Da sind uns die Amerikaner, glaube ich, auch wirklich deutlich voraus, und auf dem Weg irgendwie korrigieren. Ja, aber ich laufe schon mal in die richtige Richtung und kann dann immer noch mal nachsteuern. Und ich glaube, wir alle leiden so ein bisschen darunter, dass es irgendwie erstmal perfekt sein muss, bevor man dann irgendwie startet. Und oftmals ist das eben zu spät.
Sprich, Geschwindigkeit sorgt nochmal für ordentlich Rückenwind.
Ja, wenn es in die richtige Richtung geht, schon. Ne? Also die Richtung muss irgendwie klar sein. Ne? Also wenn ich weiß, wohin er segeln will, dem ist kein Wind günstig. Also insofern muss ich schon die Richtung vorgeben, und dann kann ich immer noch mal ein bisschen den Kompass nachjustieren. Aber ich weiß, es geht jetzt irgendwie Richtung Wochenende in unserem Fall, ne? Und Richtung Sonne in München auf jeden Fall. Und dann weiß ich doch, dass ich auf einem guten Weg bin.
Sehr schön. In diesem Sinne möglichst viel Sonne, ne?
Ja.
Und vielen, vielen Dank, Hugo.
Vielen Dank, liebe Ute. Hat mich sehr gefreut. Tschüss. Tschüss.